Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute auch wieder hier für euch zu Gast, der Erik. Grüße dich.
Hallo.
Und meiner einer, der Markus. Ich begrüße mich einfach mal selber. Ist alles cool.
Ja. So Leute, dass ihr euch nicht wundert, vielleicht klingen wir ein bisschen anders. Wir haben jetzt nämlich ein bisschen ausgebaut. Wir haben jetzt neue Mikrofone vom Verein gestellt bekommen. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Und ein großes Dank will ich da auf jeden Fall mal an den Matze aussprechen, von dem wir jetzt quasi ein Jahr lang ja, Dauerleihgaben bekommen hatten. Matze, die nächsten Rahmen gehen auf meinen Nacken.
Ich hoffe, du meinst das Essen und nicht die Fensterrahmen oder irgendwelche anderen
Rahmen. Ich meine das Essen, ja.
Bilderrahmen, du schenkst Matze ein schönes Foto von dir, das bestimmt, da freut er sich.
Ja, da freut er sich. Ja, ansonsten haben wir da heute gar nicht großartiges vorgeplänkelt, da gehen wir direkt rüber zu unserem Gast.
Und damit kommen wir nach kurzer Vorrede nun auch zu unserem Gast heute. Wie kündigt man den am besten an? Das ist, glaube ich, tatsächlich jemand, der nicht ganz so vielen Leuten bekannt sein dürfte hier in der Monarchsriege, aber der euch sicherlich für viel Belustigung hoffentlich sorgen wird. Heute zu Gast hier bei uns ist nämlich der liebe Glenn. Grüß dich, Glenn.
Hi. Hallo, ihr Lieben, seid gegrüßt.
Ja, Glenn, woher kennen wir dich denn? Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du mit Monarchs zu tun hast, worum man dich kennen soll.
Ja, also die einen oder anderen könnten mich kennen, wenn sie öfter mal bei Jugendspielen dabei waren oder bei Spielen der zweiten Mannschaft, denn da versuche ich, wenn es möglich ist, das Spiel zu kommentieren. Und es könnte auch sein, dass der ein oder andere mal von mir Kamerabilder auf dem Livestream gesehen hat, denn ich bin ebenfalls wie Markus Mitglied bei den Radio Monarchs. Und ansonsten versuche ich mich eigentlich eher so im Hintergrund zu halten und im Prinzip versuche ich die Monarchs zu supporten, wo ich gebraucht werde.
Ja, und jetzt hast du schon ein paar Themen angeschnitten, woher man dich kennen könnte, aber das sind ja auch schon Themen, die haben wir ja schon behandelt. Wir wollten ja mal was Neues.
Ja, ich frage mich, wann wir mal durch sind mit der Radio Monarchs Crew. Das ist ja.
Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. genug Radio Monarchs für den Podcast hier. Aber damit wir nie wieder über Radio Monarchs oder sowas reden oder Kommentatorenjobs, sag mal, Glenn, warum bist denn du heute eigentlich hier?
Ja, warum bin ich hier? Naja, ich habe halt, durch einen Zufall Zugang zu den Monarchs gefunden und das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung mal nachgeschaut. Ich bin tatsächlich schon seit 19 Jahren dabei und das eben durch einen Zufall, weil ich zufällig in dasselbe Haus eingezogen bin, in dem die Imports ihre Wohnungen haben. Und ja, im Prinzip lässt sich das dann auch nicht verhindern, dass man dann Kontakt bekommt. Und im Prinzip bin ich dadurch zu einem sehr ereignisreichen jugendlichen Leben gekommen und habe vielleicht so ein, zwei Anekdoten für die ein oder anderen auf Lager, was so, ich sag mal, außerhalb des Spielfelds, außerhalb des Trainings bei den Imports passiert.
Geil, also da warst du quasi oder warst oder bist quasi der Nachbar von den Imports und da wird es heute mal ein bisschen Gossip quasi.
Genau so ist das. Also ich habe tatsächlich zwei Etagen drüber gewohnt, also weit genug weg, um nicht alles mitzubekommen, aber nah genug dran, um, was weiß ich, auf After-Game-Partys eingeladen zu werden oder halt dann eben auch, das hängt natürlich tatsächlich vom Jahrgang ab, aber man hat damit mal mehr oder mal weniger Kontakt. Und ja, und da haben sich Freundschaften entwickelt und eben viele Ereignisse, die dann eben, ich sag mal, nichts unbedingt mit dem Feld oder mit dem Training oder mit den Coaches zu tun haben. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja für eine ganze Weile Coach Gary Spielbühler, die einen oder anderen werden ihn sicherlich noch kennen, der hat tatsächlich eine Weile hier gewohnt im Haus. Das war jetzt für die Spieler an manchen Stellen vielleicht nicht so optimal, wenn er gerade nebenan wohnte, aber es hat tatsächlich auch seine Vorteile gehabt, denn gerade bei Gary war es so, dass seine Frau nach den Spielen dann gerne gekocht hat und dann eingeladen hat. Und dadurch war das natürlich gerade in der Zeit wunderbar, dass wir dann auch noch verköstigt wurden bei Spielbühlers zu Hause. Insofern hat es auch seine Vorteile gehabt.
Das ist auf jeden Fall sehr schön, ja.
Und wie bist du dann in Kontakt mit den Spielern oder den Coach gekommen? Also du hattest davor noch nichts mit den Monarchs zu tun, habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also ich bin eigentlich zum Studieren nach Dresden gekommen. Ich bin ursprünglich aus Freiberg. Und es war halt so damals, dass das ganze Haus, das war frisch saniert und dann sind eigentlich nur Studenten eingezogen und eben die Imports. Und ja, das hat sich dann ergeben, dass sich alle kennengelernt haben im Haus und dann war es noch erlaubt, im Hinterhof zu grillen und dann wurde halt an Sonntagen dann immer gegrillt und da wurden alle aus dem Haus eingeladen und da haben sich natürlich auch die Imports gefreut und ja, und dann hat sich das etabliert, dass man halt eben viel miteinander gemacht hat und ich habe es dann zu meiner Aufgabe gemacht, im Prinzip denjenigen, die sich in Deutschland eben nicht auskannten, so ein bisschen zu zeigen, was es hier an Besonderheiten gibt und was sie wissen wollten, konnten sie mich fragen. Also im Prinzip habe ich mich dann so ein bisschen als Integrationsbeauftragter gefühlt, dass die hier schnell zu Rande kamen und auch nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Fehler machen, sei es, was weiß ich, keine Ahnung. Es ist ja zum Beispiel so, dass in den Staaten jetzt nicht so viel Fahrrad gefahren wird. Das heißt, ein Amerikaner, ein US-Amerikaner kommt dann nach Deutschland, nach Dresden und fährt halt mit dem Fahrrad durch die Gegend und denkt, okay, alles klar, das klappt hier viel besser, weil hier sind die Autos schon ja, oder die Autofahrer schon vorsichtiger, würde ich mal behaupten, als in den Staaten gegenüber Fahrradfahrern oder Fußgängern. Und deswegen haben die sich da doch sehr frei gefühlt und wohl gefühlt. Und da kann es aber eben schon mal passieren, dass es da irgendwie eine Begebenheit gibt, wo sie dann sagen, naja, wie muss ich mich da verhalten und was habe ich denn da falsch gemacht? Also die waren dann schon, glaube ich, dankbar, dass ich ihnen da geholfen habe, auch wenn es um Essen geht. Die haben ja einen ganz anderen Essensstil. Insofern habe ich ihnen dann versucht zu helfen, wo es ging. Und dadurch hat man viel Kontakt gehabt. Das ging dann richtig los in 2004, wer sich noch erinnert. Das war damals mit Donnell Brown als Quarterback und Bruce Mollock als Running Back, der richtig gut, einen richtig guten Schnitt hatte. Ich meine, bis zu seiner Verletzung hat er im Schnitt 4 Touchdowns pro Spiel gemacht. Und der kam aus der Leichtathletik und eigentlich bin ich dadurch durch diese Crew damals so richtig reingerutscht und habe mich dann dafür interessiert, was hinter den Jungs steckt. Ich meine, die kommen nach Europa, waren noch nie irgendwie da, geschweige denn in Deutschland. Und da musst du ja schon, ich sag mal, ich will nicht sagen Mut, aber du musst schon offen sein, du musst schon open-minded sein und deswegen habe ich mich dafür interessiert, was stecken da für Charaktere dahinter. Und das war immer spannend, jedes Jahr aufs Neue, weil es auch immer unterschiedliche Menschen waren. Insofern, mich hat tatsächlich der American Football Sport am Anfang gar nicht so interessiert, sondern mehr die Menschen, die den spielen und dann bin ich dadurch eben auch, sage ich mal, ich will nicht sagen, ja, ich habe den Faible entdeckt für American Football und ich muss dazu sagen, ich bin, das hat Bruce Mollock damals zu mir gesagt, du bist kein Fan, du bist ein Freund der Spieler und ich bin aber tatsächlich Fan der Fans geworden, weil die Unterstützung, die Dresden Monarchs erleben durch ihre Fans, ist schon wirklich beeindruckend. Alleine, wenn ich mir die Anzahl anschaue der Ehrenamtlichen, die da unermüdlich dabei sind und wirklich sämtliche Freizeit opfern. Und das gibt mir ein gutes Gefühl auch, diese Organisation zu unterstützen, weil ich auch gesehen habe, wie es in anderen, sage ich mal, in anderen Teams in Deutschland dann nicht so gut geklappt hat. Insofern war das auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, die Fans und die Ehrenamtlichen, die verdienen meine Unterstützung. Die Spieler kriegen ja den ganzen Fame und die Frauen.
Ja, also man kann auf jeden Fall zusammenfassen, du machst das alles ziemlich freiwillig. Es ist also niemand von den Monarchs zu dir gekommen und hat gesagt, hier, hast du nie Bock, mal ein bisschen einen Local Guide zu geben und den Leuten mal das Fahrradfahren und Autofahren in Deutschland beizubringen? Sondern du bist da schon auch proaktiv hingegangen und gesagt, hier, ich kann euch da vielleicht ein bisschen unterstützen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Eigeninitiative.
Ja, in der Tat. Also es ist ja auch ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Ich finde das auch total interessant, weil das sind so Kleinigkeiten, darüber denkt man halt überhaupt nie nach. Ne? Wenn man dann irgendwie in ein anderes Land zieht, eben wie so, ja, wie so Kleinigkeiten wie Fahrradfahren, Autofahren, Lebensmitteleinkäufe, was halt über den Teich zum Teil halt komplett anders funktioniert. Also in den USA geht halt kein Mensch spazieren, das ist hier halt anders. Oder schickt seine Kinder allein in die Schule zu Fuß, das ist hier halt auch anders. Also das sind eben so Sachen, da denkst du halt hier gar nicht drüber nach. Ne? Und die Autos dort, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, die sind halt dreimal so groß wie unsere Autos.
Kannst du vielleicht drunter durchfahren, wenn du Glück hast.
Genau.
Ja, aber wie ist denn das, Glenn, wenn die jetzt so die Imports kommen, gerade jetzt in der aktuellen Saison, die ersten Imports wurden vor allen Dingen schon angekündigt dieses Jahr. Bereitest du dich speziell jetzt auf die drauf vor? Also planst du irgendwas Spezielles? Du hast ja gesagt, du führst dich auch so ein bisschen rum. Hast du dir da einen schönen Stadtrundgang überlegt? Oder kommen die einfach und mal gucken, was passiert?
Ja, also das hat sich so tatsächlich etabliert. Ich schaue natürlich, wie alle Fans, wer werden die nächsten Imports sein? Und dann schaut man sich dann Videos an, wie sind die drauf und so. Also im Grunde schaue ich da schon aus fachlichem Aspekt erstmal drauf, weil ich es ja noch nicht kenne. Können die was? Oder mal schauen, sind die Division 2 oder Division 1? Das sind ja solche Sachen, die den Fan dann interessieren. Und dann, wenn die da sind, gehe ich eiskalt runter, sag Moin. Ich bin der Glenn und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich. Ich helfe euch, wo ich kann. Und das ist dann natürlich auch erstmal eine große Kennenlernrunde. Und dann, da brauchen die noch einen Moment, bis sie sich an mich gewöhnt haben. Aber dann sind sie doch, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dann doch relativ glücklich, dass ich da bin. Und wenn es was gibt, dass sie dann nicht immer, ich meine, Jörg hat ja auch zu tun und kann sich dann nicht um alles kümmern, obwohl er alles probiert und ich denke, dass Jörg da auch schon recht happy ist, dass ich da bin, wenn es da Sachen gibt, eben wie zum Beispiel, was mir gerade noch einfällt, Müll trennen.
Ja. Ja, bei den Amis ist wahrscheinlich Mülltrennung. Ich habe mich von meinem Müll getrennt.
Das ja, absolut, ja. Aber es ist, sie geben sich Mühe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann sagen, ach ja, ich habe eigentlich, oder Pfandrückgabe, das ist auch wunderbar.
Ja, das gibt es ja, glaube ich, nur in Deutschland. Also fast nur, glaube
ich. Ja, ja. Also, genau, und ja, insofern, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Aber ja, also, ich gehe da eiskalt hin und
sage. Also sag, schon auch so ein bisschen die Mutti vom Haus, ne? Kann man schon fast sagen.
Genau, der Jörg hat mich die gute Seele aus dem Haus genannt. Und ja, damit bin ich natürlich total happy. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da helfen kann. Ist natürlich auch ein Benefit für mich am Ende, ist ja klar.
Definitiv.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Wohnungen sind da oder eine riesen WG oder wie viele Spieler sind dann da untergebracht so während der Saison? Kann man das irgendwie überschlagen?
Ja, also wir haben hier direkt im Haus, gibt es eine 6er-WG mit 6 Zimmern und einer Gemeinschaftsküche und 2 Duschen und noch eine 4er-WG mit einer Dusche und einer Küche. Also im Prinzip 10 Spieler, die optimalerweise auf einer Etage zusammenwohnen.
Und das ist auch immer ausgelastet? Also sind da alle Imports in dem Haus oder sind noch mal irgendwo anders welche?
Naja, ihr bekommt das ja mit, dass es auch manchmal so ist, dass man, wenn man jetzt relativ erfolgreich in der Saison ist, dass man dann vielleicht noch 1-2 Spieler zusätzlich holt für die Playoffs. Das hatten wir ja gerade mit Donald Russell, als dann Trevor Deep dann noch kam. Ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war. Oder solche Sachen da, wenn die Flats voll sind, dann muss natürlich noch irgendwo anders was gefunden werden. Und ich meine, also im dümmsten Fall ist es dann halt eben ein Hotelplatz oder halt, keine Ahnung, also das weiß Jörg eher.
Da musst du deine Couch dann noch hergeben.
Das zum Glück nicht. Aber ich habe tatsächlich mal jetzt die letzten 2 Jahre habe ich mein Zimmer, also eins meiner Zimmer, ich hatte 2 Zimmer hier angemietet und eins habe ich tatsächlich an Anthony Brooks, die Nummer 13, abgegeben. Das heißt, ich habe mit ihm tatsächlich in meiner WG zusammen gewohnt.
Das stelle ich mir ganz besonders spannend vor.
Ja, wobei ich bei ihm sagen muss, er hat doch einen recht europäischen Einschlag, denn seine Mom ist aus, oh, lass mich lügen, von der Insel kommt die, ich weiß nicht, Schottland, kann das sein? Irgendwie so, also auf jeden Fall, sie hat schon so diesen, wie soll ich sagen, diese europäische Mentalität mit in die Familie gebracht. Insofern, er war sehr sauber und ordentlich und
stubenrein.
Ja. Und wir haben uns gut unterhalten. Ich habe halt die letzten 2 Jahre nicht so viel Zeit, sonst hätte ich mich auch mehr mit ihm unterhalten. Ich habe mich eh die letzten 3, 4, 5 Jahre nicht mehr so kümmern können, weil das Leben geht halt auch weiter, man wird älter. Ich gehe nicht mehr auf die Partys mit und habe halt eben auch mehr zu tun. Aber das ist normal, glaube ich. Und ja, ich kann aber weiterhin, sage ich mal, supporten, so gut es geht. Und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit Anthony Brooks zusammenzuwohnen.
Das glaube ich. Das klingt ja fast so, als bräuchtest du einen Nachwuchs, also einen Azubi, der jünger ist und die dann auf die Partys mitnehmen kann.
Ja, im Prinzip, also ihr könnt gerne einen Aufruf starten, wer mag, der kann gerne bei mir in die Lehre kommen.
Der Erik ist jung geblieben, der übernimmt das für dich.
So ist das so. und der gängige Sprech bei euch ist dann dementsprechend, nehme ich mal an, Englisch. Machst du da auch so ein bisschen, bist du ein bisschen Deutschlehrer und hilfst da ein bisschen? Also es schaffen, sich ein Brötchen beim Bäcker zu bestellen oder so?
Ja, also tatsächlich, ich hatte ja vorhin gesagt, hat auch einen Benefit für mich, als ich damals die ersten Amerikaner kennengelernt habe, da war mein Schulenglisch da. Und ihr kennt das, sich zu überwinden, erstmal loszureden. So, wenn das aber dann geklappt hat, war ich in der glücklichen Lage, ein halbes Jahr im Prinzip nur Englisch zu sprechen, weil wir haben dann eine Englischschule eingeführt. Das heißt, sobald jemand englischsprachig ist, und das war ja die Hauptsprache oder ist die Hauptsprache im American Football, auch im Team, dann wird Englisch gesprochen. Und natürlich haben mich die Jungs auch gefragt, was irgendwelche Worte bedeuten. Oder ich habe eine, da fällt mir gerade ein, ich habe eine sehr lustige Geschichte aus 2008. Die einen oder anderen kennen Dylan Meyer noch. Und der kam mal mit einem, da gab es Handys vom Verein und er hat mich gefragt nach einem Eintrag, den er in seinem Adressbuch hatte. Und da hat er gefragt, who the hell is Eugene Roughnumber? Und ich lese, was da steht und da steht eigene Rufnummer.
Stark. Eugene Roughnumber.
Das ist gut.
Ja, ich glaube, so sollte man sich einspeisen.
Ich habe gerade kurz überlegt, so Eugene, bestimmt Eugene oder was?
Das fängt gut an. Da kommen wir in eine gute Richtung jetzt.
Ja, das ist tatsächlich was hängen geblieben ist.
Ja, also nämlich, da soll es ja auch hingehen. Jetzt waren wir ja ein bisschen seicht unterwegs und haben mal so ein bisschen dich und deine, nenn es jetzt mal Arbeit, neben des Feldes kennengelernt. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen hier mal ein bisschen über Gossip reden. Und vielleicht fangen wir mal ein bisschen einfach an. Was war denn so das spektakulärste Spiel oder vielleicht sogar eine ganze Saison, die so richtig krass hängen geblieben ist, wo irgendwie viel passiert ist?
Ja, also für mich die emotional intensivste Zeit war sicherlich, also es gab 2 Spielzeiten, da war ich emotional sehr beteiligt, weil ich die mit den Spielern sehr intensiv zu tun hatte. Und zwar war das 2008 tatsächlich mit Dylan Meyer, Jack Ball und so weiter. Und das zweite Mal tatsächlich 2013, die Vizemeisterschaftssaison, weil ich mit Jeff Welch und Trevor Deed viel zu tun hatte. Mhm. Ihr könnt euch, ich weiß nicht, das kann man ja auch nochmal nachschauen, aber das rege Spiel in Berlin, das ist wahrscheinlich fast jedem, der das mitbekommen hat, noch gut.
Das Finale gegen Braunschweig.
Genau. Und das hat TD wirklich fertig gemacht, dass er uns nicht noch diesen Sieg geben konnte. Und da hatte ich meine Aufgabe darin gesehen, dass die Jungs, die wollten natürlich gewinnen. Für die war der zweite Platz eigentlich nichts nach dieser großartigen Saison. Also wenn ich nochmal nachschaue, ich glaube, TD hat in dem Jahr 54 Touchdowns geschafft oder so. Ich weiß nicht, ob dieser Rekord sogar bis heute noch besteht.
Lässt sich rausfinden.
Ja, das war auf jeden Fall dann eine Geschichte, wo ich gesagt habe, aber da konntest du mit denen, da konntest du auch nicht einwirken. Das war für die einfach ja, schwer zu verarbeiten. Aber ich muss sagen, Luke Laulagi, der auch in dem Jahr Linebacker war, der war wirklich enttäuscht. Der hat mir aber 2 Jahre später dann eben noch geschrieben, über Facebook, kann ich mich noch erinnern, dass er sich entschuldigt, da hat er sich entschuldigt tatsächlich für sein Verhalten. Oder er hat um Entschuldigung gebeten. Und das fand ich wirklich faszinierend. Das ist so, und ich denke, dass das den anderen vielleicht auch so ging dann.
Wenn ich es kurz einstreuen darf, also 2013 hatte Trevor Dead 53 Rushing Touchdowns und 4 Receiving Touchdowns.
Okay,
krass. Das ist eine Hausnummer auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Er war ein Ausnahme-Running Back, obwohl er ja eigentlich nicht gelernter Running Back war, sondern meines Wissens nach Defense Back. Und ich glaube, in der Position hat er tatsächlich 2015, er kam ja noch 2 Mal wieder. Und da hat er, glaube ich, 2015 nochmal als Defense Back bei uns gespielt, oder?
Das irgendwie hat er dann, glaube ich, auch nochmal in der Defense gewirkt. Da kann ich mich auch dran entsinnen.
Oder war das 16?
Ich glaube, so spät war das dann gar nicht. Ich glaube, der kam, war auf jeden Fall nochmal in der Offense. Also 15 war er auch in der Offense noch mit tätig. Da hat er auch nochmal 6 Rushing Touchdowns gemacht. Und wo sind wir hier in der Defense? Nee, das ist. Ach doch, Defense, hier ist er. Ja, hat er auch nochmal.
Ein paar Spiele gespielt?
Ja, ein paar Spiele. Hat er sogar einen Sack und einen Tackle und mehrere Tackle for Loss. 3 Interceptions, meine Güte.
Das war ein Talent von ihm tatsächlich, ja.
Ja, und 3 Fumble Recoveries. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja.
Und also wenn, Multitalent.
Auf jeden Fall. Und er hat immer gesagt: Nein, ich bin nicht schnell. Er war auch wirklich nicht schnell, aber er hatte halt eine sehr gute Spielintelligenz. Und das hat ihm natürlich einen sehr guten Überblick über das Spiel gebracht. Und so konnte er eben tatsächlich auch diese ganzen Touchdowns erreichen. Natürlich liegt es auch immer an einer hervorragenden Offense-Line. Die haben da auch voll mitgemacht. Ohne Frage. Also das war auf jeden Fall eine sehr emotional intensive Geschichte. Und dann das krasseste Spiel, das spektakulärste Spiel, was ich leider nicht persönlich miterlebt habe, aber ich habe mir die letzten Sendungen von euch in Vorbereitung mal angehört und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Christian war, aber es ging ja um Marburg mal. Könnt ihr euch erinnern? Jetzt in einer der letzten 2.
Ja, letzte Folge war Christian da und da ging es auch kurz um das Spiel, was wir ja als Eröffnungsspiel dieses Jahr haben gegen die Marburg Mercenaries auswärts. Mhm,
genau, und die waren eben in 2009 mal unser Stolperstein in den Playoffs. Und zwar, und das habe ich auch nie wieder erlebt, das war ein Spiel, das ging 3 Stunden 22 Minuten. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Es stand zum Ende des Spiels 49-49 und die Hauptprotagonisten damals waren, also wenn du dir die Statistiken anschaust, hauptsächlich Sean Cooper von den Marburg Mercenaries und auf Dresdner Seite Talib Wise und Kyle Israel. Und mit 2 Overtimes am Ende halt eben 63-64 verloren, weil Kyle wollte die Entscheidung und hat es leider nicht geschafft. Wir hätten können einen Field Goal kicken, dann wäre es wieder unentschieden gewesen, aber er hat gesagt, nein, ich ziehe durch. Insofern, das war eigentlich das Spiel, wo ich im Kreis gelaufen bin am Radio. Da gab es nur Radio zu dem Zeitpunkt und das hat man sich dann in der Fantasie vorgestellt, was da los war.
Ich gucke es mir hier gerade an, 3 Stunden 22, krasse Scheiße. Das war ein bisschen vor meiner Zeit, ich bin erst später zu den Monarchs gekommen, aber das klingt auf jeden Fall ziemlich mächtig. Auch mit dem Ergebnis dann am Ende.
Und natürlich das krasseste Spiel, das Finale zur Meisterschaft.
Ja, klar.
Einfach aufgrund des Ergebnisses.
Ja, ich glaube, das ist auch, das wird so schnell, also was heißt so schnell, keiner toppen, aber das kann man, glaube ich, bloß toppen, wenn man wieder an diesem Punkt steht.
Warst du in Frankfurt? Warst du vor Ort gewesen?
Ich war tatsächlich auch vor Ort gewesen, ja. Echt? Ja, das lässt man sich dann nicht nehmen, ne? Wenn man ins Finale kommt, dann.
Das stimmt, das konnten wir auch uns nie nehmen lassen. Ich hatte dann Christian und Austi unten am Feldrand gesehen. Die hatten ja hier Presseakkreditierung und konnten unten mit rumlaufen. Aber Erik und ich, wir waren im Fanblog mit drin und ich würde es auch wieder machen. Also ich würde auch tausendmal lieber im Fanblog stehen, als dann unten. Weiß ich nicht, das ist so, dieses Gefühl dort in den Fans dort mitzuerleben, das war einfach mega, ich kann es gar nicht beschreiben.
Ja, eben. Also es war ja hochemotional und es war auch einer der seltenen Momente, wo mir mal die Tränen gekommen sind tatsächlich.
Mhm. Oh. Sehr schön. Und hast du da über die Jahre, kannst du da irgendwie jemanden rauspicken, was so dein, ja, ein Spieler, der dir halt speziell in Erinnerung geblieben ist oder irgendein, ja, ein
Lieblingsimport? Positiv oder negativ am Ende sogar?
Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich so zurückblicke, gab es wirklich vielleicht zwei oder drei Spieler, die charakterlich, sage ich mal, schwierig waren, genau. Im Großen und Ganzen waren alle äußerst umgänglich und neugierig, also genauso wie man das eben erhofft. Und ich muss sagen, es gab halt AJ Wendland war einer, wo ich gesagt habe, wirklich ein großartiger Charakter, ein herausragender Charakter. Das liegt natürlich auch immer daran, wie gut ich mit denen connecte. Das ist ja immer so ein beidseitiges Ding und das war eben Trevor Deed ist auch einer meiner Herzensmenschen geworden dadurch. Also ich rede jetzt nur von Imports. Ich habe auch ganz viele deutsche Spieler, mit denen ich sehr gut verbunden bin. Aber von den Imports tatsächlich, naja gut, Dylan Meyer tatsächlich war auch einer, Jack Ball, mit dem ich heute auch noch eine starke Verbindung habe. Ja, am Ende, ja, das würde mir so spontan einfallen.
AJ Wendland, da kann ich nur zustimmen, da hatte ich mal das Glück im Laufe eines Heimspiels, weil er dann schon immer in Dresden war, hatte ich ihn im Stadion rund getroffen und mal so zwei, drei Sätze gequatscht. Der war auf jeden Fall ziemlich locker drauf und auch total offenherzig, sage ich jetzt mal, für irgendwie so, für wenn der Fan zu ihm hingekommen ist. Das kann man nur bestätigen.
Ja, absolut. Also mir fällt jetzt auch gerade niemand weiter ein, den man, also ich meine, das ist halt eben das. Das sind welche, die man, wenn ich jemanden herausheben soll, dann sind es halt die aufgrund meiner Connection zu denen. Und ja, ansonsten sind aber alle, die freuen sich alle, wenn sie von Fans angesprochen werden. Und selbst wenn du mit dem klapprigsten Englisch um die Ecke kommst, freuen die sich einfach, dass du mit denen reden willst oder dass du was wissen willst. Also das ist schon auf jeden Fall bei fast allen so. Das kann man voraussetzen. Also da braucht keiner Angst haben, die mal zu fragen oder so. Halt mit Englisch sollte es schon sein. Das ist, weil die können nun mal leider. Aber sie fragen natürlich, also manche lernen auch was auf Deutsch. Die wollen ja auch mit Erinnerungen mit in die Staaten nehmen. Oder wir hatten ja auch viele andere. Wir hatten ja Neuseeländer, Australier. Also es waren ja so viele unterschiedliche Mentalitäten. Was auch wieder ein Benefit für mich war. Ich brauche nirgendwo hin in den Urlaub. Die kommen alle zu mir.
Ja, quasi. Bring dir ein bisschen Ausland mit, das ist auch schön.
Genau. Ich kann dir ja noch ein, zwei Sachen, also ich habe mal noch nachgeschaut, welche Besonderheiten so bestimmte Seasons hatten. Da ist mir aufgefallen, 2016 hatten wir einen Quarterback, Brandon Cornett. Der hat einfach mal 68 Touchdowns erworfen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Echt?
Ja. Schaut nochmal nach. Und in dem Jahr hat sogar Jonas Gatschek, den hattet ihr ja auch schon, 5 Interceptions abgefangen.
Ja. Ich dachte immer, KJ wäre im letzten Jahr so überragend, im vorletzten Jahr so überragend gewesen mit seinen paar 50 Touchdowns.
Ja, der hatte 54 tatsächlich, stimmt. 2021. Aber tatsächlich, ich glaube, Brandon Cornett hat die meisten Touchdowns erworfen.
68 Passing Touchdowns und 8 Rushing.
Das war echt
eine Brandon Cornett jetzt.
No, Brandon Cornett, genau, ja, 2016.
Ja, ja. Ach, dabei fällt mir noch einer ein. Warren Smith ist auch noch einer gewesen, ein hervorragender Charakter.
Er sagt mir nicht, da bin ich zu jung für. Also zumindest zu jung bei den Monarchs.
Das war, glaube ich, 2011, meine ich, oder 10, ja. Genau, und noch eine Kleinigkeit am Rande. Ich fand es ziemlich lustig. Ich habe ja nun relativ seltenen Namen, zumindest für deutsche Verhältnisse. Und für englische Verhältnisse ist es ein Common Name. Das heißt, es ist wie Thomas oder Andreas bei denen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz lustig, als dann
Glenn Tonga
und Glenn Culliet da waren, 2018. Und wir haben uns zu dritt begrüßt. Hi Glenn, hi Glenn, hi Glenn. Hatte ich noch nie. Das ist für dich, Markus, wahrscheinlich was anderes.
Nee, das ist für einen Erik tatsächlich.
Ja, das stimmt, das ist auch eher ein Sammelbegriff.
Also Erik ist ein Sammelbegriff, das stimmt, ja. Also Markus geht.
Ich war 6 Jahre lang, waren wir 3 Eriks in einer Klasse in der Schule. Das war halt auch pervers, wenn es dann heißt, vor an die Tafel zur Zensurkontrolle kommt Erik und dann so bang auf den Nachnamen.
Ja. Erinnert mich irgendwie so an dieses Spider-Man-Meme, wo die Spider-Mans so im Kreis stehen. Glenn.
Das kenne ich noch nicht, das musst du mir mal schicken.
Das kann ich machen, das ist kein Problem. Ach ja, also auf jeden Fall, ich glaube, ja, werden wir noch ein paar schöne Storys gleich von dir hören. Du hattest uns im Vorgespräch ja auch mal erzählt, es gab mal sowas wie Rookie-Taufen. Die gibt's jetzt nicht mehr. Hat wahrscheinlich seine Gründe, warum es die nicht mehr gibt, aber vielleicht kannst du da ja nochmal so 1-2 Sachen rauspicken.
Ja, die Rookie-Taufe tatsächlich, die wurde meines Wissens, aber straft mich Lügen, ausgesetzt ab dem Zeitpunkt, als Ulz Däuber da war.
Ausgesetzt ist nie abgesetzt, ne?
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt, aber ich glaube, ich hoffe, dass die Zeiten vorbei sind. Ich habe 1-2 Kuruki-Taufen miterlebt. Die waren eher so die harmlose Variante. Eine, ich werde nie Namen und keine Jahreszahlen nennen, aber derjenige, der das dann hört, der wird wissen, was ich meine. Und zwar gab es einen Ruki, der musste auf dem Altmarkt komplett nackt um einen Brunnen rennen.
Oh, ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Ich meine, was gehört zu haben, aber nein.
Warte mal, ja. auf dem Altmarkt, da steht doch gar kein Brunnen.
Da war, glaube ich, früher waren da Brunnen. Das waren noch Zeiten, da gab es das PM noch.
Oha. Ach also, doch, ja, ach, diese kleinen Becken dort, ja.
Ja, diese, also man kann es nicht unbedingt Brunnen nennen.
Ja, diese Wasserbecken, ja.
Genau. Das war was Harmloseres. Es gab auch noch, ich weiß nicht, also ich denke mal, viel mit Alkohol wurden Rookie-Taufen erledigt. Aber ja, das war im Prinzip, um den Teamgeist zu stärken. Oder wenn du es dann geschafft hast, dann gehörst du zum Team. Aber ob es fürs Teambuilding jetzt in irgendeiner Weise förderlich war, ist so eine Frage. Es gab ja nicht nur die Rookie-Taufen, es gab ja sozusagen auch dann die Rookie-Daddies, die dann einen Rookie gekauft haben. Da gab es ja dann eine Versteigerung.
Moment. Erklär uns das.
Naja, es gab eine Rookie-Versteigerung und da konnte ein Senior konnte sich einen Rookie ersteigern. Und der Rookie, der hat dann halt eben, meinetwegen, wenn es jetzt zur Party ging, dann musste der halt dann nachts abholen. Mhm. Oder was weiß ich, es gab einige Sachen, ich weiß jetzt nicht, was da konkret so verlangt wurde, aber im Allgemeinen, was ich mitbekommen habe, war es schon so, dass es meistens darum ging, nachts kein Taxi nehmen zu müssen, sondern eben den Rookie anzurufen. Oder der war am Ende vielleicht noch mit und konnte eben nichts trinken. Das war dann sein einziges Handicap. Also insofern weiß ich jetzt auch nicht genau, was die schlimmsten Rookie-Geschichten waren.
Ging wenigstens der Erlös an den Rookie selber, oder?
Nein, ich weiß gar nicht, was mit dem Geld passiert ist, ehrlich gesagt.
Alles gespendet für die Cheerleader und die Jugend, hoffe ich doch.
Ja, also ich glaube schon, dass das in irgendeinen Pott ging, der dann irgendeiner Abteilung zugute kam. Also ich glaube, das wurde nie irgendwie einfach versoffen, sondern ich glaube schon, dass es da im Hintergrund gab. Vielleicht für Equipment oder so kann das sein, irgendwie für diejenigen, die dann ins Herrenteam gekommen sind, dass dann sozusagen das Jugendteam dann irgendwas finanzielle Spritze bekommen hat. Aber das kann ich euch nicht sagen, das ist jetzt alles Spekulation.
Vielleicht gibt es ja noch einige von den Spielern, die uns hier hören und die sich noch an diese besagten Rookie-Versteigerungen erinnern können. Vielleicht wollen die uns ja mal aufklären, so ganz insgeheim. Das wäre interessant.
Es wird notiert.
Ja, also das ist, sagen wir mal so, diese Rookie-Taufe wahrscheinlich noch im Großen und Ganzen, hoffen wir mal, relativ harmlos ausgegangen. Also wenn ich da so an manche Rookie-Taufen aus der NFL denke, wo jeder Spieler mal die Haarschneidemaschine kriegt und dem Rookie irgendwie ein Stück Haare rausschneiden oder verlängern darf, wie auch immer er möchte. Verlängerung. Habe ich schon gesehen, dass sie tatsächlich dem einen die Haare an einer anderen Stelle wieder dran geklebt haben. Oh. Das ist so, die sahen dann meistens, sie hatten sehr witzige Frisuren und mussten irgendwie mindestens eine Woche lang diese Frisur tragen, die Rookies und solche Geschichten halt. Also.
Ja, Markus, wie kommt man denn an NFL-Gossip?
Naja, das war mal vor ein paar Jahren ganz öffentlich zu sehen. Ich glaube, Ran hatte das gepostet oder so, weil ich weiß nicht mehr, welches Team das war, da müsste ich lügen, aber da hatten die eben so ein paar Rookies gezeigt, die eben vom Teamfriseur kamen nach der Rookie-Taufe und dort dann halt ja, dementsprechende Frisuren hatten, die nicht wirklich sehr lustig, sehr schön aussahen.
Quatsch, Ran postet Gossip, also Markus.
Ja, das machen sie sonst nie. Ich weiß auch nie. Und zwar betrifft diese Werbung die Jahreskarte der Dresden Monarchs, die es ab nächstes Jahr wieder geben soll und die ab sofort erhältlich ist. Kostenpunkt sind die 60 Euro. Und was bekommt ihr dafür? Garantierten Eintritt zum Preseason-Spiel und zu allen Regular-Season-Heimspielen. Das heißt, ihr bezahlt 6 Spiele und könnt mindestens 7 Spiele sehen.
Genau, außerdem gibt es noch 50% Preisnachlass auf alle Heimspiele in den Playoffs. Sofern wir dahin kommen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Ich bitte doch darum.
Und auf der Bernie habt ihr freie Platzwahl, was natürlich klar ist, weil es da keine markierten Sitzplätze gibt.
Es ging ja eher um diese Weiterleitung. Das soll auch dieses Jahr wieder ein Spiel im Habichtstadion stattfinden. Und dort könnt ihr ohne Zuzahlung euch ein Sitzplatzticket dann holen. Ihr müsst dann nur eben euch an die Monarchs wenden, dass ihr euer Ticket auch bekommt.
Ganz genau. Und bei allen Spielen der U19 und der Junior GFL habt ihr auch freien Eintritt. Das Saisonticket ist auch übertragbar. Das ist, finde ich, eine geile Sache. Wenn ihr halt mal nie könnt, da gebt das halt einfach euren Liebsten.
Richtig. Und was mich besonders reizen würde, an eurer Stelle diese Jahreskarte zu holen, es gibt ein herrliches Jahreskarteninhaber-Gewinnspiel mit herrlichen Preisen. Nämlich, das geht dann im April, kommt dann nochmal eine Info von Monarchs an alle Inhaber der Jahreskarte und Inhaberinnen. Ihr könnt gewinnen, eine Person, ein Spielball mit den Unterschriften vom Team.
Ein offizielles Game-Jersey aus der Saison 23.
Und eine Person darf den Cointoss ausführen. Alles weitere dazu, wie gesagt, im April.
Genau.
Genau. Wichtig ist nur zu sagen, das Ticket kann online erworben werden. Also vor allen Dingen lieber nur online über eTix. Das packen wir euch damit in die Shownotes, den Link. Oder Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr auf der Bernie in der Geschäftsstelle. Dort solltet ihr aber aufpassen, dort kann es nur gegen Bargeld erworben werden. Im Hall of Fame, im Fanshop, gibt es keine Jahreskarten. Die haben damit nichts zu tun. Ja, das war's von der Werbung. Und jetzt machen wir mal weiter mit unserem Gast hier. Weiter zurück zu dir und zum Dresdner Gossip. Hast du auch ein bisschen erzählt, so, es gab früher mal ein bisschen Grillen und Partys im Haus. Ist denn da vielleicht mal irgendwas passiert, wo man sagt, ja Mensch, du, das passt ja hier voll ins Thema?
Ja, also es gibt ja natürlich ein, zwei Sachen, die dann tatsächlich auch von der Presse aufgenommen wurden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber es gab mal in der Bild-Zeitung ein Bild des Hauses, also sozusagen von der Front fotografiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das für ein Jahr war, aber da ist wohl ein Quarterback beim Versuch, also folgendes, dazu gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar war es eine Zeit lang so, dass die Cheerleader nicht in die Flat der Imports durften.
Verstehe.
Aufgrund von Ereignissen.
Dinge, die passiert sind.
Dinge, die passiert sind. So, und da gab es halt einen Spieler, der heimlich einen Cheerleader mit nach Hause nehmen wollte und das durfte aber niemand mitbekommen und er hat einen Schlüssel vergessen und deswegen wollte er über den Hauseingang oben drüber ins Fenster rein, in sein Zimmer und dabei ist er halt eben abgestürzt und hat sich was gebrochen. Jetzt muss ich überlegen, war das der Mittelfußknochen oder irgendwie, ja, ich glaube, das war der Mittelfußknochen oder so. Und konnte, und das war in der Halbzeit, also in der Sommerpause.
Ja, der Halbzeit der Saison.
Konnte dann nicht wirklich weiterspielen.
Schade.
Ja, das war eine Geschichte, die ging, sage ich mal, relativ schlecht aus.
Season Ending, weil wegen Cheerleader.
Ich so weiß ehrlich gesagt, das war, also das ist, der Grund wurde nie genannt. Aber den Unfall gab es halt trotzdem.
Ich weiß nicht, das hatten wir in der, lass mich lügen, 7. Klasse oder sowas in der Schule, waren wir halt im, wie nennt man es, Landheim?
Schullandheim,
genau, so eine Landheimfahrt. Und da waren wir in so einem Sportlager irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da war das auch so, die Mädchen auf einer Etage und die Jungs auf einer Etage. Und da gab es auch so ein Vordach und Fensterklettereien hin und her. Da war ich auch leicht beteiligt gewesen. Genau.
Hast du den Mittelfuß gebrochen wegen der Cheerleaderin?
Nee, das nicht. Aber das war eigentlich eine ähnliche Geschichte, aber da gab es keine Verletzten.
Und einmal im Landheim, da habe ich mir, ach, lassen wir das.
Naja, dann weißt du ja genau, kannst du dir sehr gut vorstellen, wie das da vonstatten ging.
Genau.
Eieiei. Ja, also man erlebt einiges, das
ja,
kann man schon sagen.
In der Tat, das war eine Geschichte, die in der Presse stand. Es gab aber eben auch einige Sachen, die nie so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und da ist mir eine Geschichte tatsächlich in Erinnerung. Da haben wir mal wieder nach einer Party, also das war nach den Spielen, halt wenn man gewonnen hat, und das war ja glücklicherweise bei den Heimspielen relativ oft so, hat man natürlich, man nennt es Vorglühen, die Jugend nennt es Vorglühen, das haben wir natürlich in den Flats gemacht so. Und dann ging es ja irgendwann los, dann sind wir in den Club gefahren. Und ja, bei uns war das halt tatsächlich mal eines Abends so, dass wir sehr laut waren, und dann haben die Nachbarn eben die Polizei gerufen. Und dann kam die Polizei zu uns und wir haben gesagt, okay, also ein Spieler hat gesagt, ja, wir machen gleich leise, wir machen eh gleich los in den Club. So, und das sagt er zu den Polizisten. Das heißt, die Polizisten sind gegangen und wir sind dann aus den Flats in die Autos, sind losgefahren, und die Polizei stand um die Ecke und hat das erste Auto angehalten. Und da saß ein Spieler drin, der etwas getrunken hatte und zu viel getrunken hatte. Und deswegen haben die Polizisten diesen mitgenommen. Weil er halt eben auch keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, musste er eben gleich mit aufs Revier. Und es wurde.
Also, er war der Fahrer, oder?
Er war zu dem Zeitpunkt der Fahrer, genau.
Ungünstig.
Sehr ungünstig. Und und dann hieß es von den Polizisten, wenn er wieder raus möchte aus dem Polizeigewahrsam, dann müssen 275 Euro bezahlt werden. So, und ja, die sind gefahren. Und wir sind in den Club gefahren und haben dort Geld zusammengesammelt, sind wieder zurück aus Polizeirevier gefahren, haben das Geld abgegeben und haben diesen Spieler wieder mit in den Club genommen.
Aber diesmal als Beifahrer dann.
Diesmal als Beifahrer, richtig. Also das wäre dann schon ziemlich fahrlässig, wenn man dann betrunken zur Polizei fährt.
Und wieder wegfährt.
Den Spieler auslöst und
dann. Also, ja. Es ist auf jeden Fall sehr nett, dass ihr ihn noch mit in den Club genommen habt und nie erstmal feiern wart und ihn dann früh um 4 irgendwann abgeholt habt, wenn ihr eh keinen Bock mehr habt und nach Hause wolltet.
Nee, tatsächlich, und das ist halt eben das auch, das ist das Tolle. Es gibt ja einen Zusammenhalt unter den Spielern. Deswegen war das Zusammensammeln des Geldes überhaupt kein Problem.
Und da schien es noch kein Wookie zu geben, der fahren musste, der gekauft wurde.
Da bringst du mich gerade auf eine interessante Sache. Stimmt, eigentlich. Aber vielleicht hat er auch zu dem Zeitpunkt keinen ersteigert. Ich glaube, die Imports konnten gar keine Wookies ersteigern. Ich glaube, das waren nur die deutschen Spieler, weil die Wookie-Versteigerung war, glaube ich, noch außerhalb dieser Importzeit oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
vielleicht hätte der Sinn, weil die Imports sind ja dann selber im Zweifel die neuen.
Ja. Ja, eben, das würde ja gar nicht so richtig funktionieren. Ich weiß es nicht genau, ob jemals ein Import einen Rookie gekauft hat.
Aber vielleicht hätte der Import ja auch handeln können und seinen gekauften Rookie für ihn in den Knast geschickt. Ich habe hier so einen Leibeigenen, kann der nicht für mich gehen?
Ja, tatsächlich ist es, das habe ich auch nicht gewusst, tatsächlich ist es so, wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, dann musst du ein erhöhtes Strafgeld zahlen, also ein erhöhtes Bußgeld, und bekommst ja kein, also du kriegst ja normalerweise, wenn du betrunken fährst, bekommst du dann einen Punkt und das können die ja nicht machen mit einem ausländischen Führerschein.
Ja.
Und deswegen haben die einfach das Bußgeld erhöht.
Ja, das wird dann bei Ausländern allgemein, also ob jetzt hier oder in einem anderen Land, glaube ich, generell häufig so gemacht, dass du dann halt, du musst sofort bezahlen, weil wenn du dann einmal weg bist, die können dich dann nie mehr zur Rechenschaft ziehen, wenn du wieder in deiner Heimat bist quasi. Deswegen musst du da deine Strafen in der Regel immer gleich irgendwie entlöhnen.
Ja, und so in dem Fall, aber ich fand es schon bemerkenswert, wie schnell wir das Geld zusammen hatten und das war schon beeindruckend. Natürlich ist es absolut zu verurteilen, betrunken zu fahren.
Don't drink and drive, genau.
Don't drink and drive. Ich muss zugeben, ich bin da auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Ich habe in meinen 20ern eben auch mal Mist gebaut und bin tatsächlich auch mal betrunken gefahren und wurde prompt erwischt.
Ja, die Strafe folgt auf dem Fuß. Aber
ja, und das hat dann, zum Glück ist nichts passiert. Und ich war knapp, damals war die Grenze noch 0,8 und ich hatte 0,96. Und ja, das bedeutete halt für mich, das wird mir nie wieder passieren. Aber es war halt dummerweise auch genau vor der Haustür, dass sie mich angehalten haben. Aber natürlich beschwere ich mich nicht und es ist absolut verständlich, man fährt nicht betrunken.
Richtig.
Und erinnerst du dich auch an besondere Ereignisse oder bei Auswärtsfahrten, dass da mal irgendwas Spannendes passiert ist oder einfach Auswärtsfahrten an sich, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also tatsächlich, es war mal so, also ich bin früher viel mit auswärts unterwegs, also ich bin mit auf die Auswärtsfahrten gefahren. Am Anfang war es noch so, dass ich als Fan mitgefahren bin, weil wir hatten halt eben keinen Videostream, wie das heute bequemerweise geht, sondern man musste das schon, wenn man es sehen wollte, hinfahren. Und gerade Braunschweig gab es ja eine Zeit, wo die halt sehr stark waren und fast nicht zu schlagen. Und da gab es tatsächlich das Jahr 2008, das werde ich auch nie vergessen, da war ich weiß gar nicht, ob ich mit Radio Monarchs da war, weil tatsächlich hat Radio Monarchs mich ab einem gewissen Punkt auch rekrutiert und da habe ich gerne mitgeholfen und bin auch mit denen zu Auswärtsfahrten mitgefahren. Ich weiß zwar gar nicht mehr genau, was meine Rollen da waren, aber
Kabelträger
im Zweifel. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie ich mit Christian und Thomas in Christians Auto, wie wir dann zu diversen Fahrten viele Gespräche hatten und das macht schon Spaß mit den beiden. Aber dieses eine Jahr 2008, das ist auch deswegen stark in Erinnerung bei mir geblieben. Da war es so, dass Braunschweig 2,5 Jahre oder 1,5 Jahre ungeschlagen war. Und das erste Spiel für uns war eben in Braunschweig. Wir mussten dort ran. Die waren, glaube ich, deutscher Meister. Und es war tatsächlich so, dass wir 19-17 gewonnen haben, weil das letzte Field Goal, was Braunschweig hatte, verkickt wurde von einem der sichersten Kicker der GFL. Und zwar ist das Ei direkt auf die Querlatte geknallt und zurück ins Feld.
Doingenbeck.
Genau. Und dadurch hat Dresden es geschafft, Braunschweig zu besiegen. Und damit begann eigentlich eine tolle Serie. Wir haben dann wirklich das nächste Spiel gewonnen und dann in Kiel ist es leider passiert, dass der damalige Center und der Quarterback Dylan Meyer eben, von der gegnerischen Defense, gestoppt wurden und dabei hat sich Dylan Meyer leider den Mittelfußknochen gebrochen. Und damit
nie am Fenster und Mittelfuß.
Ja, und damit war er halt eben raus und dadurch mussten wir den Ersatzquarterback einsetzen. Der war nicht schlecht, das war Pepijn Mendonca damals, ein holländischer, niederländischer Quarterback, auch ein netter Typ. Der konnte aber nicht dieses Niveau halten, was Dylan Meyer hatte. Und deswegen haben wir es zwar noch in die Playoffs geschafft, aber dadurch, dass Dylan dann erst kurz vor den Playoffs wieder gesund war und nicht mehr so eingespielt war mit dem Team, sind wir, glaube ich, bis ins Viertelfinale gekommen und dann wahrscheinlich wieder gegen Marburg ausgeschieden, weil das war damals auch so ein Team, an dem wir Schwierigkeiten hatten, vorbeizukommen, so wie jetzt Schwäbisch Hall.
Also ich gucke gerade in die Stats, ich würde sagen, das letzte Spiel, ob es im Viertelfinale war, das kann ich nie sagen, aber es war auf jeden Fall das letzte Spiel gegen Marburg und das wurde elegant verloren, leider mit 21-32.
Ja, genau, richtig. Aber das wäre halt eine richtig gute Saison. Also das wäre wahrscheinlich, hätte wenn und aber, das war ein richtig geiles Team zusammen. Und das ist was, was mir tatsächlich aufgefallen ist über die letzten 19 Jahre. Und das war auch das, was in der Meistersaison der Fall war. Wir hatten in der Vergangenheit gerne mal so Krüppchenbildung. Das war mir besonders aufgefallen, als Trent Norvell da war mit Mitchell Page. Die waren ein hervorragendes Duo als Quarterback und Wide Receiver. Allerdings konnte sich der Gegner natürlich darauf einstellen, dass Mitchell Page die Nummer 1 Anspielstation war. Und das Problem war, dass die beiden halt eben, sag ich mal, so ein kleines Krüppchen gebildet haben. Und das ist nicht gut, wenn du ein Team hast, das muss... Eigentlich darf es da keine kleinen Gruppen geben. Und das ist tatsächlich 2008, 2013 und 2021 nicht der Fall gewesen. Das ist mir im Nachhinein aber erst bewusst gewesen, dass wirklich alle an einem Strang gezogen hat und keiner irgendwie, keine Ahnung, eine Antipathie gegen irgendeinen Spieler hatte oder so, sondern die haben wirklich alle, das ist manchmal Zufall. Du kriegst nicht immer eine 100% harmonische Mannschaft hin. Deswegen, es klappt wahrscheinlich am besten, wenn das ganze Team dabei ist und Bock hat.
Ja, das ist auch, glaube ich, im Football gar nicht so einfach, weil du hast halt einfach mal ein großes Team mit vielen Spielern und dann ist es einfach auch bedingt durch diese Positionsgruppen, dass man ja in gewissen Gruppen trainiert und gegen gewisse Gruppen trainiert und andere kommen halt ja, eben im Training jetzt gar nicht so sehr in Kontakt. Ich glaube, das ist schon relativ, also ich kann es mir gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist in einem Football-Team. Und ja, deswegen, also so teambildende Sachen oder eben sind halt auch wichtig, um so ein ganzes Team halt zusammenzuschweißen. Ja, das stimmt schon.
Ja, teambildende Sachen, absolut. Ich würde sogar sagen, dass das doch ein bisschen vom Zufall abhängt, weil man kann die Charaktere, ja. Also da geht es tatsächlich auch darum, wie es off the field läuft. Also dass die auch viel zusammen machen oder ob dann, was weiß ich, die eingehen, dann geht ein Grüppchen weg. Also das spielt tatsächlich eine große Rolle für den, oder keine kleine Rolle, sagen wir es mal so, für das Spiel an sich. Wie die Spieler sich neben dem, wie sich die Spieler neben dem Feld verhalten, ob die viel miteinander machen oder nicht, das ist tatsächlich was, was das Spiel an sich auch beeinflusst. Insofern war das wahrscheinlich eher ein Zufall. Dazu kommen natürlich dann auch so teambildende Maßnahmen und da hat der Manager, also Jörg, hat da auf jeden Fall eben auch Ideen. Also der hat zum Beispiel, also ich meine, dass das, ach nee, das könnte sein, dass der Fanclub organisiert hat, nämlich einen Tourguide durch die Stadt. Das wurde.
Der Fanclub hat es organisiert.
Wer?
Der Fanclub hat es organisiert oder?
Ich meine, dass das der Fanclub organisiert hat. Der versucht eigentlich schon solche Sachen zu organisieren. Es gab auch eine Boottour mal. Also solche Sachen sind dann schon sehr wichtig für das Spiel auf dem Feld tatsächlich. Und da gibt sich der Fanclub Mühe. Und ja, da gab es eben, ich kann mich noch gut an den Drachenbootrennen erinnern. Da gab es einige in den, sag ich mal, in der Zeit zwischen 2004 und 2011, 12, das hat schon Laune gemacht und das schweißt dann tatsächlich so zusammen oder so eine Bootstour mit Schlauchbooten oder so, das sind Sachen, die vielleicht ein bisschen underrated sind Insofern, das hat auf jeden Fall die Harmonie neben dem Feld hat dazu beigetragen, dass es auf dem Feld gut funktioniert und natürlich die Sicherheit eines KJ Carter Samuels. Also der war ja, der hat den Jungs so viel Sicherheit gegeben mit seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung. Das war echt bemerkenswert. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Ja, davon wurde uns schon öfters erzählt, dass er die Ruhe in Person war.
Ja. So, hast du noch was, fast schon abschließend oder so, das Schlimmste oder Verrückteste, was man so in Bezug auf die Inputs du erlebt hast?
Ich muss sagen, wir können ja vielleicht noch mal über Trainer reden.
Ja.
Ich muss sagen, also wir hatten ja einige Trainer im Laufe der Zeit und ich habe 2007, 2008 miterlebt. Da war, glaube ich, Moment, wer war 2008 Trainer? War das Shuan Fatah? Ich glaube schon.
Ja, Shuan Fatah, ja. Müsste das gewesen sein, genau.
Von dem hörte ich ja, dass der jetzt, und das war eine freudige Nachricht, dass der jetzt Trainer der, genau, und der war ja letztes Jahr Trainer bei den Berlin Adlern, meine ich.
Ist er auch meiner Meinung nach dieses Jahr noch und hat noch zusätzlich jetzt seine Stelle erweitert.
Ach, ist das so? Er bleibt bei den Adlern?
Hätte ich vermutet. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich dächte, dass er bei den Adlern bleibt und zusätzlich Headcoach der Nationalmannschaft wird.
Ja, also von dem war ich wirklich schwer beeindruckt, weil der hat wirklich, ich glaube, der kann die ganz, also der versteht auch, was dazugehört zu einem erfolgreichen Team, genauso wie Ulz. Das waren zwei prägende und nach meinem Dafürhalten sehr fachlich begabte Trainer, genauso wie Gary Spielbühler. Die haben zwar alle unterschiedliche Art und Weisen gehabt, wie sie mit den Spielern umgegangen sind. Das hat vielleicht mal dem einen oder anderen Spieler nicht gefallen, aber trotzdem ist das angekommen, was die Trainer von ihnen verlangt haben. Insofern muss ich sagen, das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die dem Management zu verdanken ist. Die schaffen es natürlich auch immer wieder. Das ist im Prinzip wirklich da muss ich ein großes Lob loswerden. Die Personalpolitik der Dresden Monarchs ist wirklich große Klasse. Und das sieht man eben auch daran, dass manche Spieler, die hier waren, dann eben weiterhin woanders nach den Monarchs, woanders in Deutschland oder in Europa spielen. Insofern, da hatten wir immer großartige Trainer. Und das war auch beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen der verschiedenen Trainer waren. Also wie gesagt, Shuan hat viel mit Motivation gearbeitet, mit Motivationssprüchen, mit Plakaten, also so, dass du permanent motiviert wurdest. Bei Ulz war das eben eher, er ist ja ein Lehrer von Berufswegen und hat da natürlich die pädagogische Komponente mit drin. Und bei Gary Spielbühler, der hatte ja ein großes Fachwissen, weil er ja selber US-Amerikaner ist. Und der hatte dann aber zum Beispiel eine sehr harsche oder Umgangsform. Also ich kann mich gut erinnern, wenn der mich getroffen hat, dann gab es halt eben erstmal einen Faustschlag gegen den Bizeps, um mich aufzuwecken. Das war halt so sein Stil.
Okay.
Und das hat kein anderer gemacht, aber das war eben so sein Ding und das kannte dann auch jeder und er hat halt eben auch, sage ich mal, eine sehr ernste und manchmal, laute Phase gehabt, aber er hat halt eben Fachwissen gehabt und er hat auch ein Gespür dafür gehabt. Das war ja die Zeit, wo TD und Jeff Welch da waren, das war ja genau. Er hat genau das getan, was von ihm verlangt wurde. Er hatte aus dem Team ein Team gemacht, was nicht so mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Denn tatsächlich, das war der Fall, bevor Gary Spielbühler kam. Wir hatten jede Saison ziemlich viele Verletzte. Und er hat halt gesagt, I come here to make tough guys. Nee, anders. You gotta be tough. Also sowas in dem Dreh. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Jungs stabil werden, um es jetzt mal so grobkörnig auszudrücken. Mhm. Und dadurch gab es dann weniger Verletzte und das Resultat war tatsächlich dann die Vizemeisterschaft, natürlich auch wieder durch eine hervorragende Personalpolitik, aber das ist dann halt ein Ineinandergreifen von vielen Rädchen.
Sehr schön. By the way, weil wir gerade von Berlin Adler wegen Schuhen Fatah sprachen, bin ich gerade auf der Seite. Roman Motzkus steht immer noch nie in der Hall of Fame.
Muss man aber ansprechen, wenn man die Chance dazu hat. Ja,
Hashtag Fui Roman.
Ja. Ich denke, dann haben wir viel erzählt heute, oder? Erik, hast du noch eine Frage, die du als Gossip wissen möchtest?
Doch, warte mal, da kommen wir direkt was. Für euch, die das jetzt hören, ist es natürlich jetzt ein bisschen albern, aber wir sind jetzt hier noch vor dem Super Bowl, am Samstag vor dem Super Bowl. Und jetzt wollte ich mal fragen, bist du denn NFL-Fan? Was ist dein Lieblingsteam?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich kein Team habe, sondern eher Spieler verfolge. Wobei ich sagen muss, das hat sich in letzter Zeit etwas geändert. Und zwar war es so, dass ich 2015, also ich habe, ihr müsst euch das so vorstellen, jeden Spieler, den ich gut kennengelernt habe, habe ich gesagt, ja, ich komme dich mal besuchen. Mhm. So, und das ist bei, ich sag mal, das ist pro Jahr sind das 10 Spieler und das auf, keine Ahnung, 2015 bin ich in die Staaten, also das waren dann bestimmt 40, 50 Spieler, denen ich gesagt habe, ich komme dich besuchen. Und 2015 haben wir gesagt, okay, geht los, wir fahren 3 Wochen die Ostküste ab und besuchen Leute. Und da hatte ich das Glück, dass ich Warren Smith besucht habe, Dominic Goodman, dann Pittsburgh war Jared Dumm und seine deutsche Freundin. Ja, die Steelers, genau. Wobei ich sagen muss, Pittsburgh könnt ihr euch sparen, das ist eine Eisenstadt. Also die haben nach Venedig die meisten Brücken auf der Welt, glaube ich. Aber ansonsten, die haben zu viel Stahl. Das ist so eine richtige Stahlstadt. Aber es war natürlich toll bei den Dams. Und dann sind wir nach Chicago, haben Jeff Welch besucht. Und dann, naja, nochmal Niagara-Fälle. Warum erzähle ich das? Das war schon sehr beeindruckend, nicht die touristische Seite zu erleben, sondern eben tatsächlich die Familien zu erleben. Also ja. Dominic Goodman, wer sich erinnert, also der hat, das ist so eine klassische schwarze Familie gewesen. Da sind wir angekommen und die Mama vom Goody, die war wie Big Mamas Haus, kennt ihr den Film? Die hat uns klein die Arme geschlossen, hat gesagt, ey, vielen Dank, dass ihr euch um Goody gekümmert hat, als der drüben war und hat uns dann gleich bewirtet und das war ein so warmes Welcome und dann sein Vater hat in der NFL gespielt, da haben wir mit ihm geredet, das war total aufregend und wir haben aber, und das war halt so eher so die ärmlichen Verhältnisse, dann waren wir bei Warren, er kommt halt aus einem wohlhabenden Haus in New Jersey und da hatten wir unser eigenes Sommerhaus, wo du dann auch erstmal denkst, Leute, okay, das ist dann auch schon wieder beeindruckend und bei Jeff in Chicago, da waren wir dann in so einem Hochhaus bei seinem Dad und also das ist halt eben auch so ein Benefit und ich habe jetzt dann eben als nächstes vor, die Westküste zu besuchen, vorzugsweise natürlich Trevor Deed. Also das ist natürlich, wirkt sich dann auch auf Urlaube aus und es war wirklich ein bemerkenswerter Urlaub, dadurch, dass ich erleben konnte, wie es wirklich dann in diesen amerikanischen Familien aussieht, auch von innen heraus.
Okay, dann jetzt aber trotzdem, dein Lieblings-NFL-Spieler?
Mein Lieblings-NFL-Spieler, nun ja, ich finde Pat Mahomes ist ein guter Quarterback.
Kann man anders nie sagen.
Natürlich gestehe ich Tom Brady zu, gerade aufgrund seiner Historie, dass er zu Recht der Größte aller Zeiten ist.
Das ohne lässt Frage. Sich schwer abstreiten.
Zumal er ja wirklich als Ersatz-Quarterback ja irgendwie aufs Feld ist und dann halt aber wirklich gearbeitet hat an sich und wahrscheinlich gar nicht mal das größte Talent, aber den meisten die meiste Zeit eben auf dem Practice Field verbracht hat. Ja. Aber das ist jetzt auch bloß Spekulation. Insofern der Lieblings-NFL-Spieler, ja, wahrscheinlich ist es wirklich Pat Mahomes.
Also gehe ich von aus, du drückst den Chiefs die Daumen jetzt am Sonntag?
Richtig. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt die Stadt Philadelphia.
Morgus zeigt gerade sein JJ Watt, sein TJ Watt Trikot in die Kamera.
TJ ist es nicht, JJ?
TJ Watt. Was ist der Defense?
Ja, Linebacker.
Linebacker. Ah, du bist also eher so der Defense. Also gefällt dir, wie ist denn das bei euch überhaupt? Seid ihr eher so, würdet ihr ein Spiel in 6-6 besser finden, Defense-Schlacht, oder eher so ein Shootout, wie wir das ja in der Vergangenheit auch gerne mal getan haben? So mit 60-60 oder 70, wir hatten ja Rekorde teilweise, 70-50 kann ich mich an ein Spiel erinnern. Was ist denn euch da spannend oder nicht spannender, aber...
Ja, ist schwer zu sagen. Ja. Also spektakuläre Offense ist überwiegt schon, glaube ich. Also ich finde, ich habe, je länger ich Football gucke und je genauer ich dann halt auch hingucke und nie nur auf die Offense achte, finde ich es auch spannend, guten Defense-Plays mal Beachtung zu schenken. Aber so ein One-Handed OBJ-Catch oder wenn ein Running Back drei Leute noch mitnimmt und noch jemand umtruckt, das ist schon auch spektakulär. Also das macht schon mehr Spaß, glaube ich.
Ja, also da bin ich auch eher beim Erik. Ich mag so die Mischung aus beiden. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt das 70-3, aber ein 6-6 finde ich jetzt auch schwierig am Ende irgendwo. Ist irgendwie so die Mischung. Du brauchst mal ein explosives Offense-Play, aber du brauchst halt auch mal diese dominante Defense, die einfach die gegnerische Offense dreimal hintereinander three and out schickt oder sowas. Davon lebt, glaube ich, auch so der Sport, dass es halt irgendwie, dass nie eine Mannschaft dominiert oder ein Mannschaftsteil übelst dominiert.
Aber es ist auf jeden Fall mal spannend, eben auch mal auf die Defense zu achten, eben zum Beispiel auf die Linebacker, die ja so, ja, ne, die Quarterbacks der Defense sind, die da so ein bisschen im Blick haben, was geschieht und Plays im Zweifel auch callen.
Absolut. Habt ihr denn eine Lieblingsposition?
Tatsächlich ist es schon so der Linebacker, um da zu sehen, wie er halt eben die gegnerische Offense versucht auseinanderzunehmen und zum Quarterback seinen Weg zu finden.
Ich weiß nicht, also ich glaube bei mir, ich habe viel Basketball gespielt und so fangen, keine Ahnung, also Receiver oder Cornerback, so die beiden, das ist ja ein ähnlicher Body-Type auch.
Ja.
Alle, die die Bälle fangen sollen. Okay. Das finde ich schon ziemlich geil.
Okay, cool. Spannend. Also bei mir ist tatsächlich der Running Back, weil der wühlt und das ist irgendwie spektakulär. Ich bin da eher wahrscheinlich der Offense anhängig. Aber ich muss auch sagen, das wisst ihr ja auch, es hat ja jede Position so ihre Eigenheiten. Und das ist ja das Faszinierende an diesem Sport, dass du einen kompletten Menschen brauchst, also sein Gehirn, für die ganzen hunderte von Spielzügen, die können müssen, und eben einen komplett durchtrainierten Körper. Das ist ja nicht unbedingt überall in jedem Sport so, dass du wirklich, also dass die Verletzungsgefahr halt eben enorm hoch ist und dadurch musst du jeden einzelnen Muskel trainieren, damit du dich nicht verletzt.
Besonders die Longsnapper. Ja, die haben auch ihre Berechtigung.
Ja, absolut. Mir fällt gerade ein, ich muss sagen, was auch eigentlich eine ziemlich geile Position ist, die wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen underrated ist, aber Kelce zeigt das ja auch eigentlich ganz gut, gerade bei Kansas City. Und natürlich Gronk mit Brady zusammen. Also der Tight End ist schon, ich finde, wir könnten vielleicht mal wieder mit Tight End spielen.
Haben wir ja jetzt. Also ja, ich bin einfach gespannt.
Habe ich was verpasst? Ach, die stimmt. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, einen, ne?
Nee, diese Saison. Diese Saison kam die Verpflichtung von einem Tight End. Ich glaube, der Däne, der jetzt schon angekündigt wurde, ist, glaube ich, Tight End.
Ich glaube, das könnte vielleicht eine interessante Spieloption sein, um mehr Breite zu bringen. Und mal sehen, was der neue Coach Paul Alexander, da bin ich sowieso mal gespannt auf.
Wird er auch bei euch im Haus wohnen, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei uns tatsächlich wieder die Imports hauptsächlich, weil die Sache ist schon ein bisschen komisch, wenn der Coach neben den Spielern, das ist...
Du willst ja nicht neben deinem Chef wohnen. Also.
Genau, also ihr versteht das, das ist halt, ja, die brauchen ihre Ruhe und der Coach am Ende auch.
Ja. Oliver Trippler.
Oliver
ist Trippler. Ist aus das Kopenhagen, der von den Kopenhagen Towers.
Genau, der Däne ist der Teil.
Der lügt auch nicht.
Ja, denen lügen nicht.
Nee, also das das ist wirklich was ich hoffe oder was ich glaube, was dann bestimmt noch mehr Spaß bringt.
Ja, vielleicht bringt er auch dir ein bisschen Dänisch bei.
Ich sehe gerade, der stand in den Mermaid Bowls.
Das klingt ja niedlich.
Haben die einen Meerjungfrau-Bowl oder was? Wie geil ist das denn?
Sowas brauchen wir auch. Oder nee, ein Einhorn-Bowl kommt bei uns nicht.
Nein, kommt nicht.
Aber das ist ja mal cool, sein Bowl quasi nach dem Wappentier, kann man es dann, ja, ihr wisst schon, von dem Land zu nennen.
Ach ja, sehr schön. Dann noch vielleicht eine abschließende Frage, die dem einen oder anderen jetzt unter den Nägel brennen wird. Bei dir wohnen die ganzen Imports. Weißt du schon mehr, wer zu uns kommt, als wir jetzt hier?
Da kann ich ganz klar sagen, nein. Da funktioniert die Schatulle der Manager sehr gut und ich muss genauso auf die Pressemitteilung warten wie alle anderen.
Und super ärgerlich.
Ja, und das ist auch eine sinnvolle Politik, die da betrieben wird und ich muss halt auch so ausharren wie ihr.
Das glaube ich, das wäre wahrscheinlich, sonst wäre die Chance zu groß, dass doch schon mal der eine oder andere vorher bekannt gegeben wird. Es sei denn, Antonio Brooks hat ja schon geschrieben, dass er nächstes Jahr wieder auf deiner Couch schlafen will.
Anthony hat ehrlich?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, wäre cool.
Achso, nein, habe ich ihm noch nicht geschrieben und du hast recht, ich wollte ihm eigentlich schon die Tage mal schreiben, ob er denn zurückkommt. Ich meine, ich habe ihn letztes Jahr auch gefragt und da hat er gesagt, das kann ich dir noch nicht sagen. Also selbst wenn er wiederkommen würde, würde er es mir wahrscheinlich auch nicht sagen.
Ach, schade.
Ganzen Ochsen.
Ja, das ist ein hartes Geschäft, Freunde.
Ja, das glaube ich. Ja, aber ich sehe schon, unsere Aufnahmezeit hier ist schon reichlich vorangeschritten. Unsere
Verabschiedung ist doch schon 10 Minuten her.
Ja, stimmt.
Alles gut. Wir haben uns verquatscht, aber dafür sind wir ja da hier in der Offseason. Die Leute haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, sich das anzuhören. Mir ist noch ein was hängen geblieben. Du hast ja vor uns von deiner Reise an die Ostküste erzählt und willst das jetzt an die Westküste machen. Das riecht ja fast danach, dass wir dich nochmal einladen müssen und du uns dann schön die Stories von deiner Amerika-Reise erzählst.
Ja, das mache ich natürlich gern. Setz mich bitte nicht so sehr unter Druck. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dahin fliegen möchte. Wenn Trump wieder an die Macht kommt, wird das wahrscheinlich länger dauern. Ich hoffe mal nicht. Also das ist auf jeden Fall. Da bin ich wieder bei euch, wenn ich dann von 3 Wochen Westküste wiederkomme. Das verspreche ich euch in die Hand.
Alles gut. Sehr schön, das haben wir schon mal vorgemerkt, aber ist auch kein Stress. Wir haben ja noch vor ein paar Jahren Podcasts zu machen. Jetzt, wo die GFL ihren eigenen Podcast mit auf die Bühne bringt, dann müssen wir auch noch ein bisschen durchhalten.
Ach, ist das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also GFL macht tatsächlich jetzt einen eigenen Podcast.
Genau, jetzt am 14.02. geht's los, ging's los, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Also es ging los. Ihr hört ja die Folge erst frühestens am 16. die bringen ab 14.02. ihren eigenen Podcast auf die Bühne. This is GFL Football oder so nennt er sich. Mal gucken, was uns da erwartet, um was es da gehen soll bei den Ganzen.
Da würde mich noch mal interessieren, seid ihr der erste GFL-Team-Podcast?
Also für Team, was Team-Podcast betrifft schon. Also es gibt natürlich ein paar Podcasts da draußen, die jetzt allgemein über die GFL auch sprechen. Aber die sind jetzt nie irgendwo gebunden. Das ist nur so ein Solo-Ding quasi. Aber jetzt so sind, glaube ich, der erste von dem Team.
Na, das ist ja echt nice. Also wenn ich mir überlege, wahrscheinlich war Radio Monarchs auch der erste, der Radio übertragen hat und auch der erste, der Video übertragen hat. Jetzt seid ihr die ersten, die einen Team-Podcast
Nie ganz. Also nie ich habe mir sagen lassen, Radio Monarchs hat sich das Ganze von den Kiel Baltic Hurricanes abgeguckt, das Radio-Ding.
Okay,
gut. Aber man ist dann, glaube ich, der Erste gewesen, der ein Bild gebracht hat. Aber auch da will ich mich nie festnageln lassen.
Da gibt es noch was zum Mensch, Leute, wir kommen hier nicht zum Ende. Robin Wilczek hat jetzt auch einen Podcast.
Genau, mit Tim Schulz zusammen.
Tim Schulz, und der heißt Soul Brüders.
Oh, na, da lohnt es
sich auf. Und da sprechen die, glaube ich, auch so allgemein über ihr Football-Zeugs.
Na, Robin hat doch zuletzt bei Leipzig gespielt, kann das sein?
Nee, Berlin, bei den Berlin Thunder.
Ach, okay.
Spielen die beide zusammen auch jetzt weiter noch, die haben schon ihr Commitment für die nächste Saison erklärt.
Alles klar.
Genau, die Thunder haben ja auch ihren eigenen Podcast, aber jetzt scheint hier noch Robin und eben dieser Tim auch noch zu zweit einzumachen.
Genau.
Soul Brüders.
Ja. Es geht voran in Football Deutschland, das finde ich toll.
Ja, so. Jetzt aber nur wirklich, wir müssen hier mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, die Folge wird sonst 2 Stunden lang, das hört sich doch keiner an.
Ja, das stimmt, das ist auch Quatsch, ich muss auch ins Bett.
Ja, wirklich, wir machen lieber nochmal noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge. Ich glaube, das Glenn hat genug zu erzählen, haben wir gemerkt.
Ja, ich mach gern den Lückenfüller.
Das klingt gut. Also so große Lücken haben wir nie. So, jetzt Ruhe, raus, runter vom Hof. Danke dir, dass du da warst,
Glenn. Glenn, es war herrlich, es hat so viel Spaß gemacht. Wir hören uns gerne demnächst nochmal wieder, also demnächst mal gucken.
Ich danke euch sehr für die Einladung. Markus, ich sehe dich spätestens an der Kamera. Erik, ich sehe dich jetzt sowieso. Ich weiß jetzt, wie du aussiehst. Insofern, ihr macht das klasse. Macht danke weiter dir. So. Und ja, wir sehen uns in the real world.
So sei es.
Okay.
Bis dahin.
Mach's gut. Jo, ciao.
Oh, das war ein langes Ding, Markus.
Das war ganz schön lang. Und damit meine ich jetzt nie, also diesen Störer. Ja, ansonsten, wir wollen jetzt hier mal zum Ende kommen. Heute hier mit der Überlänge dieser Folge. Was gibt's noch zu erzählen? Nichts weiter, hoffe ich.
Du kannst nicht sagen, dass wir zum Ende kommen sollen und dann noch was erzählen wollen. Markus, wir haben noch News. Wir haben eine Website.
Wir haben eine Website. Oh, ich habe es fast voll vergessen. Ja, ganz am Anfang unseres Podcasts hat sich mal jemand danach erkundigt und jetzt haben wir es endlich geschafft. Eine Website ist da. Erzähl mal was dazu, Erik.
Ja, quasi. Also das ist eine Seite, die auf unserem Veröffentlichungsprogramm quasi basiert, die man sich da einfach erstellen kann. Und zwar nennt die sich
mnrx-cast.letscast.fm. Hauen wir euch in die Shownotes.
Genau, das müsst ihr euch natürlich nicht merken. Nee, da geht es einfach darum, da könnt ihr draufklicken, oben rechts schön abonnieren. Und da habt ihr nochmal alle Links zu Spotify, Amazon und den RSS-Feed.
Ihr könnt euch das also wie so ein Webplayer anhören, für alle, die jetzt keinen Bock auf irgendein anderes Programm haben.
Genau, oder man kann diesen RSS-Feed-Link dann in eine Podcast-App deiner Wahl quasi einfügen. Die solche Dinge tun, die wissen, was damit gemeint ist.
Genau.
Ansonsten der Aufruf, was wir auch viel zu selten machen. Leute, erzählt's weiter, dass es diesen Podcast gibt. Folgt dem Podcast auf den Plattformen, wo ihr das hört. Immer schön 5 Sterne verteilen. Und wie gesagt, der ist kostenlos überall zu hören. Man muss auch kein Amazon Prime haben, Spotify Prime. Man muss sich halt wahrscheinlich nur anmelden und dann hat man es halt mit Werbung. Aber viele wissen das vielleicht nie, dass es kostenlos zu hören ist.
Genau. Ja, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende. In diesem Sinne, es hat uns Spaß gemacht und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß beim Zuhören.
Genau, wir hören uns Mitte März wieder. Bis dahin, bye bye.
Macht's gut, ciao.